werden vor dem Menschensohn versammelt. Und er wird sie in zwei Gruppen aufteilen. Wie ein Hirte die jungen Ziegenböcke von der Herde trennt. Die Herde wird er rechts von sich aufstellen und die jungen Ziegenböcke links. Dann wird der König zu denen rechts von ihm sagen, kommt her, euch hat mein Vater gesegnet. Nehmt das Reich in Besitz, das Gott seit der Erschaffung der Welt für euch bestimmt hat. Denn ich war hungrig und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich war durstig und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich war ein Fremder und ihr habt mich als Gast aufgenommen. Ich war nackt und ihr habt mir Kleider gegeben. Ich war krank und ihr habt euch um mich gekümmert. Ich war im Gefängnis und ihr habt mich besucht. Dann werden die Menschen fragen, die nach Gottes Willen gelebt haben, Herr, wann haben wir dich hungrig gesehen und haben dir zu essen gegeben? Oder durstig und haben dir zu trinken gegeben? Wann warst du ein Fremder und wir haben dich als Gast aufgenommen? Wann warst du nackt und wir haben dir Kleider gegeben? Wann warst du krank oder im Gefängnis und wir haben dich besucht? Und der König wird ihnen antworten, Amen, das sage ich euch. Was ihr für einen meiner Brüder oder eine meiner Schwestern getan habt, und wenn sie noch so unbedeutend sind, das habt ihr für mich getan.
Danach wird er zu denen links von ihm sagen, geht weg von mir, denn Gott hat euch verflucht. Ihr gehört in das ewige Feuer, das für den Teufel und seine Engel vorbereitet ist. Denn ich war hungrig und ihr habt mir nichts zu essen gegeben. Ich war durstig und ihr habt mir nichts zu trinken gegeben. Ich war ein Fremder und ihr habt mich nicht als Gast aufgenommen. Ich war nackt und ihr habt mir keine Kleider gegeben. Ich war krank und im Gefängnis und ihr habt euch nicht um mich gekümmert. Dann werden sie auch antworten, Herr, wann haben wir dich hungrig oder durstig gesehen? Oder als Fremder oder nackt oder krank oder im Gefängnis? Wann haben wir nicht für dich gesorgt? Da wird er ihnen antworten, Amen, das sage ich euch. Was ihr für andere nicht getan habt, und wenn sie noch so unbedeutend waren, das habt ihr auch für mich nicht getan. Auf diese Menschen wartet die ewige Strafe. Aber die Menschen, die nach Gottes Willen gelebt haben, empfangen das ewige Leben. Dieses Gleichnis, diese Vision, die Jesus gegen Ende des Matthäus-Evangeliums in Jerusalem erzählt, hat in der Kirchengeschichte einen großen Nachhall gefunden. Und es hat einen großen Schwerpunkt gegeben an Predigten, an Theologien, an Lehren, an Bildern, die sich darauf konzentrieren, auf dieses Szenario des Endgerichtes und dieses Scheidens in die, die auf der linken Seite sitzen und die auf der rechten Seite sitzen. Und sorry, dass ihr jetzt auf der linken Seite saßt und euch das anhören müsstet. Und ich bin mir nicht sicher, ob alle, die auf der rechten Seite das wirklich verdient haben, dass sie da sitzen. Aber zum Glück ist es auch nicht mein Job, das zu entscheiden. Und wo immer man auch mitkriegt, wo Leute irgendwie reden über das Christentum, auch Außenstehende über das Christentum reflektieren oder berichten oder Bilder schildern, kommt diese Vision von Himmel und Hölle und die einen gehen hierhin, die anderen gehen dahin, kommt das immer wieder vor. Und von daher freue ich mich auch total darüber, dass ich da endlich mal drüber predigen darf. Und heute Abend ist ja der Suchlauf und da haben wir den Film »Jesus liebt mich«. Und zum Glück gibt es auch einen kleinen Filmausschnitt, den ich euch mitgebracht habe, der genau auf dieses Thema passt. Und ich hoffe, es sind keine ängstlichen Kinder unter uns. Genau, macht mal das Licht aus und lasst mal gucken. Leider ist es ein bisschen duster und wir haben so wunderschönes Wetter. Aber ich denke, die entscheidenden Sachen könnt ihr auf alle Fälle schon mal hören und euch vorstellen. Richtet euch schon mal ein auf das, was kommen wird. Ja, da habt ihr schon mal einen Eindruck, wie das heute Abend wird. Man kann auch den Schönberg in diesem Film bewundern, weil Teile dieses Filmes in der Kapelle auf dem Schönberg gedreht worden sind. Okay. Ja, auch wenn das jetzt eine eher satirische Auslegung ist, ist es so, dass dieses Bild von Himmel und Hölle das ist, was die Leute am meisten beschäftigt hat. Aber heute, so gern ich es auch würde, möchte ich nicht über Himmel und Hölle predigen, sondern ich möchte ganz dieses Thema verlassen und möchte mich auf das konzentrieren, von dem Jesus sagt, das ist das Entscheidende, was ihr tun solltet, oder oh oh, das habt ihr nicht getan. Und da stellt sich ja die Frage, warum ist das so entscheidend für meine Existenz, dass ich einen Kranken besucht habe? Ich meine, der Cecil hat da irgendwie so einen unfairen Vorteil, weil der ist Arzt, ne? Der sieht jeden Tag Kranke. Das heißt, läuft also vollkommen gesichert durchs Leben. Ich habe zum Glück letzte Woche einen Kranken besucht. Ich muss mal gucken, wie das nächste Woche läuft. Warum ist das so entscheidend? Oder die Leute im Gefängnis, warum ist das so wichtig, dass ich jemanden im Gefängnis besuchen soll? Und die andere Frage ist noch, was ist mit all den anderen Sünden, die in der kirchlichen Tradition dauernd immer uns vorgehalten wurden über Generationen, die so schlimm sind und die einen direkt in die Hölle bringen? Saufen, Huren, Bibel freizügig auslegen, Frauen in Hosen, Männern mit langen Haaren, was es immer ist, es da an Auslegungen gab und an schlimmen Dingen, die man tun kann, ist doch merkwürdig, dass nichts davon bei Jesus auftaucht. Sondern eine Sache, die ganz selten in der christlichen Rezeption dieses Textes genannt wird. Nämlich sich um Menschen zu kümmern. Und nicht nur um die Wichtigen und Tollen zu kümmern, sondern um die zu kümmern, die vergessen werden und die man leicht übersehen kann. Woher kommt diese Konzentration, dass Jesus sagt, das Entscheidende ist, wie seid ihr mit Menschen umgegangen, die euch unbedeutend erschienen? Und nicht nur, dass Jesus sagt, ihr solltet euch auf diese Leute konzentrieren oder diese Leute wahrnehmen, er identifiziert sich ja noch mit denen und sagt, wenn ihr so jemanden abgewiesen habt, nehme ich das an, als hättet ihr mich abgewiesen. Und wenn ihr euch so jemandem zugewandt habt, der von allen Menschen als unbedeutend gesehen wird, dann nehme ich das so an, als wenn ihr euch um mich gekümmert hättet. Das heißt also, Jesus erhebt nicht nur sozusagen einen Anspruch, von dem er sagt, das wäre gut zu tun, sondern er bindet es noch an sich persönlich und sagt, ich identifiziere mich 100% mit diesen Menschen, die ihr in dieser Welt so schnell vergesst. Warum ist das so, dass diese Ausrichtung so entscheidend ist? Und dass das der einzige Punkt ist, den Jesus hier an dieser Stelle des Endgerichtes nennt. Wenn wir gucken, wie wir Menschen normalerweise in durchschnittlichen Situationen reagieren in unserem Leben, dann sind wir Menschen eigentlich danach ausgerichtet, das Bessere zu suchen. Wir hätten gerne das Gute und wenn wir das Gute haben, dann wollen wir noch das Bessere. Und wir wollen mehr, wir wollen größer, wir wollen schneller, wir wollen weiter. Und ganz ehrlich, wir sind doch geschmeichelt, wenn wir mit Leuten zusammen sind, die irgendwie wichtig oder bedeutend sind. Das tut uns doch irgendwie gut. Und wenn dann unser Name noch mit diesen wichtigen, bedeutenden Leuten mitgenannt wird, ah, das geht doch runter wie Öl. So sind wir. Und dass wir so ausgerichtet sind, nach oben, nach mehr, nach größer, nach weiter, ist auch gar nicht mal nur ein schlechter Aspekt, sondern wo wären wir als Menschheit, wenn wir niemals das Größere, das Weitere, das Mehr gehabt hätten? Dann würden wir immer noch mit einem Auto rumfahren, was 10 Stundenkilometer fährt. Aber nein, da gab es Leute, die wollten mehr und haben sich gedacht, wo 10 Stundenkilometer gehen, gehen auch 250. Und so sind wir weitergekommen. Das heißt, dieses Ausgerichtetsein nach mehr, nach größer, nach weiter, hat uns auch in ganz, ganz vielen Bereichen unserer Umgebung weitergebracht. Uns vorwärts gebracht. Das heißt, es ist nicht zu verteufeln, dass wir das so haben, sondern es ist ein überlebenswichtiger Instinkt. Aber trotzdem muss man sehen, dass das ein typisches Kennzeichnen von uns als Menschen ist, dass wir ausgerichtet sind nach oben. Deswegen denken wir auch ganz oft, oh Mann, ich bin echt arm, weil wir nicht nach unten gucken, nach denen, die weniger haben, sondern weil wir automatisch nach oben gucken, zu denen, die mehr haben. Oder ich kann das nicht, ich schaff das nicht, ich bring's nicht, weil wir gucken nach denen, die mehr können. Und nicht einfach mal sehen, okay, aber ich bin ja nicht der Schlechteste auf der Welt. Es gibt ja Leute, die können weniger als ich. Eigentlich könnte ich doch mit der Mischung, die ich habe, zufrieden sein. Das ist also eine grundlegende Ausrichtung. Wie bei einem Schwarm Fische schwimmen wir in diese Richtung, wo mehr, größer, weiter, toller, schöner gibt.
So ist es also bei uns Menschen. Wir richten uns nach oben aus, wir wollen mehr, wir wollen größer, wir wollen schneller. Es ist die Frage berechtigt, wie ist es eigentlich bei Gott? Kann sich Gott nach oben ausrichten? Wohl kaum. Denn etwas Größeres und Mächtigeres als ihn gibt es gar nicht. Er ist allmächtig, er ist allwissend, allgegenwärtig, allweise, heilig, gerecht, wahrhaftig. Alles das sind Eigenschaften, die wir ihm zuschreiben. Aber er ist auch treu, er ist gütig und barmherzig. Und dort wird sichtbar, dass seine Blickrichtung nicht nach oben, sondern nach unten zu uns geht. Zu uns Menschen, die dieser Barmherzigkeit, dieser Güte und dieser Treue bedürfen. Es gibt viele Beispiele in der Bibel, wenn man mal durchs Alte Testament blättert. Dann ist zum Beispiel dort die Rede von David. Euch vielleicht ein Begriff. David fing an als Schafshirte, war der Jüngste in einer Schar von Brüdern und wurde schließlich ausgeguckt als der König von Juda. Und hat es vom Schafshirten sozusagen zum König geschafft. Das, was man ihm eigentlich nicht zugetraut hätte, wenn man ihn so gesehen hätte. Aber Gott sieht weiter und sieht dahinter. Oder Josef. Josef war der Zweitjüngste, auch in einer Schar von Brüdern. Und er war zufällig, aus welchen Umständen auch immer, der Lieblingssohn seines Vaters. Die Brüder haben ihm das geneidet, haben ihn dann eines Nachts weggeschafft, in den Brunnen geworfen und ihn zum Verrecken sozusagen dort gelassen. Er wurde dann gerettet, kam nach Ägypten, hat dort eine Karriere gemacht, bis er die rechte Hand des Pharaos wurde und hat von dort aus wiederum Gutes bewirkt. Das ist interessant, weil bei ihm ging die Richtung nicht nur von unten nach oben, sondern er hat die Blickrichtung nach unten nicht verloren, weil er sich ja einfach dessen eingedenk, was Gott an ihm getan hat, an ihm Wunderbares getan hat, den Blick für die Menschen, die in Not sind, nicht verloren hat. Man kann sagen, Gott mag Menschen, die irgendwie chancenlos erscheinen. Was ist der Kerngedanke unseres Glaubens? Wir glauben daran, dass Gott uns Jesus als seinen Sohn geschickt hat, um uns zu retten, um uns zu erlösen aus der Schuld, aus der Sünde. Es steht dazu ein sehr schöner Satz im Philipperbrief. Das ist der Beginn des Christushymnus, in dem auch deutlich wird, wie Gott sich sozusagen in seiner Blickrichtung nach unten erniedrigt hat, um uns nahe zu sein. Es beginnt das Christuslied. Von göttlicher Gestalt war er, aber er hielt nicht daran fest, Gott gleich zu sein, so wie ein Dieb an seiner Beute, sondern er legte die göttliche Gestalt ab und nahm die eines Knechtes an. Er wurde in allem den Menschen gleich. Oder an anderer Stelle steht, genauso ist auch der Menschensohn nicht gekommen, um sich dienen zu lassen. Im Gegenteil, er ist gekommen, um anderen zu dienen und sein Leben hinzugeben als Lösegeld für die vielen Menschen. Wenn Gott sich also nicht zu fein ist, seinen Blick nach unten zu richten, dann sollte es auch uns eine Richtschnur, vielleicht auch ein Leitfaden für unser Leben sein, ein Maßstab, dass wir diesen Blick Gottes uns zu eigen machen, dass wir statt uns immer nach oben, nach dem Besseren, nach dem Größeren, nach dem Weiteren, dem Schnelleren, dem Schöneren, wie auch immer, dem Musikalischeren auszurichten, dass wir einfach sagen, Gott, du hast auf uns geblickt und wir dürfen diesen Blick weitergeben. Denn es ist so, dass wir nicht diejenigen sind, denen es am schlechtesten geht. Ja, es gibt immer einen, der unserer Hilfe bedarf und wo wir auch effektiv helfen können. Dieser Gottesdienst ist in der Reihe Kirche für andere und darum geht es. Wenn wir diesen Blick haben, den Gott uns jeden Tag neu schenken kann, dann können wir Gott in diesem Punkt einfach immer ähnlicher werden. Ich möchte vielleicht aus meiner eigenen Geschichte, ihr seht ja, ich bin nicht so ein waschechter Deutscher, ich rede zwar Deutsch, aber wenn man jetzt mich dazu sieht, dann denkt man es vielleicht nicht. Ich bin Mitte der 70er Jahre mit meinen Eltern hier nach Deutschland gekommen und wir hatten anfangs einfach nichts. Und es war so, dass wir ein Zeichen des Willkommens bekommen haben durch Franziskanerinnen in dem Ort, wo wir untergebracht waren, in so einer Art Asylunterkunft. Die haben halt mitgekriegt, dass mein Vater irgendwie aus dem Land kommt, wo man gerne Curry isst. Und dann haben die sich hingestellt, also diese alten Ordensschwestern, haben Curry gekocht und uns dann eingeladen. Es waren nicht nur wir, sondern auch andere. Und ich kann mich nicht persönlich daran erinnern. Die Erinnerung ist wachgerufen worden durch die Erzählung. Und irgendwie hat sich da auch ein Kreis geschlossen, dadurch, dass ich halt mit diesen Ordensschwestern in Kontakt geblieben bin, später. Meine Mutter hat da gearbeitet und ich habe da auch mal gejobbt neben dem Studium her. Und ich denke, es sind so kleine Zeichen, die manchmal wahnsinnig viel bewirken, ja, wo einfach eine Dankbarkeit entsteht, die man dann auch an andere Menschen weitergeben kann. Es gibt natürlich auch Fallen, es gibt Sachen, wo man reinstolpern kann. Ich möchte vielleicht nur zwei, drei davon erwähnen. Man kann einem Menschen natürlich auch Hilfe aufdrängen. Man kann ihm sagen, sag mal, du siehst heute so schlecht aus, ich glaube, du könntest ein gutes Gespräch brauchen, ja, und redet den halt sozusagen an. Und damit kann man einen Menschen natürlich sehr düpieren, beschämen, herabsetzen. Das sollte es nicht sein. Helfende Nächstenliebe sieht anders aus. Es kann aus so einem Dienst für andere auch ein sehr ungesunder Leistungsgedanke entspringen. Man kann irgendwie sich sagen, okay, ich weiß ja, wenn ich Gutes tue, dann kriegt es Gott mit. Also er sieht dann darauf. Das heißt, ich kann mir damit irgendwie auch Gottes Nähe verdienen. Darum geht's nicht. Es ist wichtig, dass man sich klar macht, was ist mein Motiv? Es geht nicht darum, dass ich mich verpflichtet sehe der Menschheit, weil dann erwartet man vielleicht auch Dankbarkeit für das, was man tut. Die kriegt man auch nicht immer. Ich glaube, wichtig ist, dass das Motiv ist, es geht darum, Gott ähnlicher zu werden, in seiner Blickrichtung ähnlicher zu werden. Und die Dankbarkeit kommt von Gott. Und es gibt manchmal die Außenwahrnehmung, ich weiß nicht, ob es euch auch so mal gegangen ist, mir ist es mal so gegangen, dass man als Christ von anderen als so professionalisierter Gutmensch wahrgenommen wird. Also du bist doch Christ, also eigentlich hältst du das doch aus, ja. Und da habe ich gelernt, nicht immer Ja und Amen zu sagen, sondern mich auch abzugrenzen. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man seine Grenzen wahren lernt und sich aber in jedem Fall in seinen Entscheidungen auf Gott ausrichten lernt. Mit offenen Augen durch die Welt gehen heißt, nicht nur sein eigenes Seelenheil im Auge behalten, sondern das Heil der anderen Menschen. Es geht darum, einen Unterschied zu machen in dem, wie wir leben, wie wir handeln, wie wir uns weiter bewegen. Und dieser Unterschied besteht darin, dass wir unseren Blick nicht immer nur auf das Optimalere richten, sondern gerade bewusst dahin schauen, wo es fehlt. Es gibt immer Menschen, die bedürftiger sind als wir. Wenn wir uns diese Wahrnehmung zu eigen machen, dann können wir Gott schrittweise ähnlicher werden. Auch er hat diese Blickrichtung. Es ist manchmal schwer, sich dem Gruppendruck zu entziehen. Also wenn man zum Beispiel erfolgreich ist, jung, dynamisch, also wie etwa 70% dieser Gemeinde, ja, dann ist es einfach so, dass man manchmal in so einer Gruppe sitzt und denkt, okay, die können es auch alle, also was schere ich mich darum? Ja, es geht mir ja gut. Aber da geht es darum, einfach so ein Zeichen zu setzen, anders zu sein, anders zu ticken. Und das wird spürbar. Wir sind nicht perfekt in allem, was wir tun. Manchmal macht man auch Fehler, aber wir sitzen alle in einem Boot und das, was wir an Hilfe anderen Menschen zuteilwerden lassen, das kann auch eines Tages uns helfen. Es lässt sich durch viele Guttaten kein Himmelreich herbeiführen. Aber wenn ein jeder Einzelne von uns seinen Teil tut und mit offenen Augen durch seine Welt geht, dann können wir dazu beitragen, eine bessere, eine gottgemäßere Welt zu gestalten. Ich möchte zum Ende noch beten, möchte gerne den Refrain nehmen von dem Lied, was wir als drittes Lied in dem Liedblock gesungen haben. Und spreche es bewusst und ihr könnt die Hände verhalten, die Augen schließen, was euch immer hilft in eurer Konzentration. Gebe dir mein Herz, ich lasse mich auf dich ein. Ich will, dass du mich prägst, mein ganzes Sein. Ich gebe dir mein Wort, ich schenke dir mein Vertrauen. Mein Lebenshaus auf dich, den Fels zu bauen. Amen.